Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist diese Jahreslosung für dieses Jahr. Es ist eine kraftvolle Jahreslosung, finde ich. Und es wird sich lohnen, dass wir uns dieses Jahr öfter mal mit diesem Satz auseinandersetzen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, dieser Satz ist eine Botschaft, die wir alle brauchen. Aber die meisten tragen sie nicht in ihren Herzen. Und das ist bitter. Dass wir mit Jesus unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind, an ihn glauben, mit ihm durchs Leben gehen, aber dass oft dieser Satz nicht so richtig im Herzen angekommen ist, dass er ein Gott ist, der mich sieht, wie ich bin. Der mich sieht. Dieser Satz ist ursprünglich gesprochen von Hagar. Hagar, eine Gestalt aus dem Alten Testament, eine Frau, die der Unfassbares angetan wurde. Und irgendwie haben wir es bis heute nicht hinbekommen, das Leid von Hagar zu beachten und zu würdigen, was sie durchmachen musste. Hagar war eine Ägypterin, die im Ausland lebte. Sie war eine Ausländerin und sie war eine Sklavin, Sklavin von Sarai, der Frau von Abraham und dann Mutter von Ismael. Und hier kommt ihre Geschichte. Jetzt habe ich meine Bibel vergessen. Hier kommt die Geschichte. Ihr könnt ja schon mal einblenden. Erster Sonntag im Jahr, direkt so eine Panne hier, das gibt's ja nicht. Ich lese euch das Kapitel 16 aus dem Buch Genesis vor. Abrams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abram, der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abram hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abram wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abram, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abram antwortete Sarai, sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi, das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Ber-Lahai-Roi, das heißt, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Die Geschichte von Hagar und Ismael, sie geht noch ein bisschen weiter. Ismael wächst auf, Sarah, die vorher Sarai hieß, bekommt dann tatsächlich doch noch ein Kind, Isaak. Ist natürlich ihr Lieblingskind, das Lieblingskind der Familie. Ismael ist eher der Außenseiter und eines Tages ist für Sarah Ismael irgendwie ein bisschen zu gut gelaunt. Er kommt ein bisschen zu gut mit seinem Leben zurecht. Das kann sie schlecht ertragen. Und darum wird Ismael mit seiner Mutter Hagar in die Wüste vertrieben, wo Gott die beiden rettet, weil Ismael fast verdurstet. Danach verschwinden die beiden in der Bibel von der Bildfläche. Ganz anders übrigens im Islam, aber da kommen wir gleich mal zu. Ich bin ein bisschen schockiert über mich selber, mit welcher Prägung ich immer diese Geschichte gelesen habe. Weil sie wird einem ja teilweise schon als Kind erzählt und man hat sie öfter gehört, ich zumindest. Und meine Prägung war immer, Sarah und Isaak, das sind die Guten. Und Hagar und Ismael, das sind so die Schmuddelkinder. Das ist so die zweite Wahl, obwohl Ismael Abrahams Erstgeborener ist. Irgendwie ist diese Prägung so verankert und ich lese das durch diese Brille, dass Hagar irgendwie dubios ist. Hagar ist irgendwie komisch, die schleicht sich so in die Verheißung Gottes rein, ja, die er ja auf Abraham und Sarah gelegt hat. Und Isaak ist ja wohl der wahre Erbe und damit Isaak der wahre Erbe ist, muss natürlich Ismael irgendwie verschwinden. Was für eine hartherzige Sicht auf diese Geschichte. Ich habe mich über Hagar unterhalten mit einem muslimischen Imam, weil ich wusste, dass die Muslime sich auf Ismael beziehen und sagen, Ismael ist sozusagen der Zweig, der am Ende bei den Muslimen herausgekommen ist. Und die erzählen entsprechend diese Geschichte natürlich völlig anders. Und das fand ich spannend. Im Koran ist es nämlich so, dass Hagar und Ismael nicht einfach irgendwie vertrieben werden, sondern auf einer Reise durch Arabien ausgesetzt werden, und zwar in Mekka. Und in Mekka lebt dann Ismael und findet da, weiß ich nicht was, den wahren Glauben oder so und die wahre Anbetung, wie auch immer. Und Mohammed ist dann ein Nachfahre von Ismael. Und so bezieht der Islam sozusagen seinen Kontakt, seine Abstammung von Abraham. Entsprechend wird Hagar natürlich nicht dargestellt als irgendwie dubios und irgendwie muss die weg, sondern sie wird zutiefst verehrt im Islam. Das fand ich interessant, diesen Austausch. Auch zu sehen, wie unterschiedlich diese Geschichten tatsächlich verstanden und gelehrt und gelesen werden. Und ich muss sagen, jetzt begehe ich mal das böse Sakrileg hier als christlicher Pastor, was Hagar angeht, finde ich, ehrlich gesagt, die islamische Lesart sympathischer. Warum? Weil sie sich auf die Seite des Opfers schlägt und nicht auf die Seite der Täter. Natürlich tut das der Islam aus dem Grund, dass man über Ismael eine Verheißung braucht. Aber warum lesen wir diese Geschichte immer so aus der Sicht der Gewinner, aus Sicht von Sarah und Isaak? Denn Hagar ist in dieser Geschichte recht und würdelos. Sarah sagt von Hagar, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Was meint ihr, wie freiwillig hat Hagar mit Abraham geschlafen? Was wir hier lesen, ist eine Geschichte von sexueller Ausbeutung. Es ist eine Geschichte einer erzwungenen Leihmutterschaft. Mit dem Plan, eine Frau zu schwängern, um ihr am Ende das Kind wegzunehmen. Wie passt das eigentlich mit unseren moralischen Werten zusammen? Aber wehe, sie hat ein eigenes Interesse. Das hat sie als Sklave nicht zu haben. Und als sie durch ihre Schwangerschaft erstmals in eine Machtposition kommt, weil plötzlich sie etwas kann, was Sarai nicht kann, da wird sie Sarai gefährlich und dann schlägt sie mit aller Macht zurück. Sarai geht zu Abraham und sagt ihm, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Wer hat hier in dieser Geschichte wem ein Unrecht angetan? Eindeutig hat Sarai Hagar ein Unrecht angetan und Abraham hat es einfach mitgemacht, keine Fragen gestellt. Das ist eine astreine Täter-Opfer-Umkehr, die wir immer wieder erleben, gerade und ganz besonders, wenn es um Missbrauch und Vergewaltigung geht. Am Ende, ja, weiß ich nicht, es ist irgendwie so über mich gekommen, sagt Abraham und Sarai sagt, na ja, also warum ist die auch so? Wir kennen das aus so Vergewaltigungsgeschichten, Täter-Opfer-Umkehr. Ja, warum läuft die denn auch mit dem Minirock nachts um 3 Uhr über die Straße? Selber schuld. Warum ist sie denn so aufreizend? Ihr kennt all diese Geschichten. Täter-Opfer-Umkehr. Das Opfer wird zur Täterin gemacht, weil sie auf Sarai ihr herabsieht. Was für eine große Sünde im Vergleich zu den Kleinigkeiten, die Hagar angetan wurden, oder? Und dann lesen wir in dieser Geschichte auch die Flucht aus der Verantwortung von Abraham. Abraham entzieht sich zweimal in dieser Geschichte der Verantwortung, die er trägt. Und wir müssen bedenken, das sind Geschichten, die sind geschehen im Patriarchat, in einer patriarchalen Welt. Sie sind weitererzählt worden in einer patriarchalen Welt. Sie sind aufgeschrieben worden in einer patriarchalen Welt und interpretiert worden in einer patriarchalen Welt. Sprich einer Welt, die unter der Deutungshoheit der Männer steht, in der Frauen weniger wert sind als Männer und Männer immer das letzte Wort haben. Abraham hätte also dieses Unrecht verhindern können. Es hätte ein Wort gereicht. Er hätte handeln können, er hätte Hagar schützen können, aber Abraham macht den Pilatus. Er wäscht seine Hände in Unschuld und sagt, naja, Sarai, wenn du das so sagst, dann mache ich das wohl so. Und er sagt, sie ist deine Sklavin, entscheide du. Er entzieht sich der Verantwortung, die er trägt. Der Patriarch hat in dieser Geschichte mit nichts irgendwas zu tun. Schuld trägt höchstens Sarai, aber doch eher Hagar. Und das ist ein Freibrief zum extremen Mobbing, dem Hagar dann ausgesetzt ist. Weil ihr müsst euch überlegen, Hagar hat sexuelle Ausbeutung erlebt. Sie musste schwanger werden von einem Mann, den sie nicht liebt. Sie ist kurz vor der Entbindung und es gibt Probleme. All das hat sie über sich ergehen lassen. Und jetzt behandelt Sarai sie so schlecht, dass sie abhaut. Was muss sie noch getan haben, dass Hagar wirklich nicht mehr kann und abhauen muss? Ich will es mir gar nicht ausmalen, ehrlich gesagt. Und dann draußen in der Wüste trifft Hagar diesen Engel Gottes, der zu ihr spricht. Und der Engel sagt ihr drei Dinge. Das erste ist, er sagt ihr, geh zurück zu Sarai und ordne dich hier unter. Furchtbar, oder? Da kommt ja das Grauen richtig hoch. Aber dieser Engel sagt ja was dazu. Er sagt, du wirst so viel Nachkommen haben, dass man sie nicht zählen kann. Und das ist in dieser damaligen Welt gleichbedeutend mit, du hast Würde, du bist ehrenvoll, du bist besonders, du bist stark. Und er sagt zu Hagar, Gott hört dich, Gott hat gehört, hat deine Not gehört. Und damit sagt er ihr, du bist ein Mensch, du bist nicht ein Sklave und Dreck, sondern du bist ein Mensch. Und ich liebe dich wie jeden anderen Menschen auch und du bist wertvoll. Und mit diesem geraden Rücken, mit dieser Unterstützung, schickt Gott Hagar in ihre Situation zurück. Und das ist die Realität, die wir heute auch kennen. Gott macht es offensichtlich nicht, dass wenn wir ihm unsere Not klagen, dass er mit dem Finger schnippt und unsere Not ist weg und unsere Lebensumstände verändern sich schlagartig. Unsere Lebensumstände bleiben. Und vieles in unserem Leben bleibt bestehen, auch wenn es uns quält. Aber Gott macht unseren Rücken gerade und macht uns stark für das, was uns erwartet. Das zweite ist, der Engel sagt zu Hagar, dass Gott weiß, wer Täter und wer Opfer ist. Er sagt, ich habe dich gehört. Er sagt, Gott sieht die Unterdrückten und er sieht ihr Leid. Er sieht die Leidenden. Und er steht auf ihrer Seite, er stellt sich auf ihre Seite und unterstützt sie. Und das Dritte, was der Engel sagt, ist, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Ismael geben. Fast wortgleich mit der Verheißung an Maria, jetzt gerade zu Weihnachten. Ne? Du bist schwanger, du wirst einen Sohn bekommen, du sollst ihm den Namen Ismael geben. Und tatsächlich nennt Abraham den jungen Ismael. Das heißt, Hagar kehrt zurück. Und offensichtlich respektiert Abraham den Namenswunsch von Hagar. Und Abraham hat nicht das Interesse mehr, ihr das Kind wegzunehmen, ganz offensichtlich, denn er lässt sie den Namen entscheiden, den sie von diesem Engel gehört hat. Abraham liebt seinen Sohn, sieht man an späterer Stelle auch noch. Auch wenn er der Vertreibung dann am Ende nicht widersprechen kann, aber er liebt seinen Sohn, er ist ihm wichtig. Ich glaube nicht, wirklich daran, dass Ismael jetzt der Begründer des Islam ist oder sowas. Aber was ich glaube ist, dass Gott Hagar und Ismael angesehen hat und dass er sie gesegnet hat und dass sie nicht einfach aus der Geschichte weggehören, sondern sie gehören gehört. Sie gehören angesehen, auch von uns. Die Wahrheit ist, Gott sieht nicht nur Hagar. Gott sieht nicht nur Ismael. Gott sieht nicht nur viele andere Menschen, die unterdrückt sind und leiden. Gott sieht auch dich. Gott sieht dich. Und das ist nicht als Drohung gemeint. Ja, wird ja oft so, pass auf, was du tust, denn Gott sieht ja alles, was du tust. Nein, nein. Es geht darum, dass Gott dich sieht, wie du wirklich bist. Er sieht das Potenzial in dir. Er sieht die Liebe in dir. Er sieht die Kraft in dir. Auch wenn das alles vielleicht verschütt gegangen ist im Laufe des Lebens, er sieht dich. Und er sieht nicht über dich hinweg. Und ganz besonders in den schweren Momenten, wenn die Last ganz groß ist, ganz besonders, wenn niemand da ist, der dir hilft, wenn alle weit weg scheinen und Gott selbst auch. Wenn du glaubst, dass Gott sich gar nicht mehr kümmert um dich, wenn dir Unrecht getan wird oder wurde und du darunter leidest, wenn du in der absoluten Verzweiflung bist, Gott sieht dich, so wie er Hagar sah. Gott registriert das Unrecht und er steht dir bei, egal was andere sagen und behaupten. Und er lässt das Unrecht auch nicht auf dir sitzen. Ja, er schickt dich vielleicht zurück in die Situation, die dir zu schaffen machen, aber er lässt das Unrecht nicht auf dir sitzen. Das Neue Testament erzählt eine spannende Geschichte. Am Ende von Johannes Evangelium Kapitel 1, nämlich die Geschichte, wie Nathanael jünger wird. Nathanael ist nämlich ein äußerst skeptischer Typ. Und Philippus, ein Freund, kommt zu ihm und sagt, Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Wir glauben, wir haben den Messias gefunden. Ja, sagt Nathanael, wer soll das sein? Jesus aus Nazareth, sagen sie ihm. Und er sagt, Nazareth, dieses hässliche Provinznest, wo nur die ungebildeten, komischen Bauern leben. Was soll da denn Großartiges herkommen? Aus Nazareth bestimmt nicht. Nathanael lässt sich trotzdem überreden, mit zu Jesus zu kommen und er erwartet gar nichts. Er ist eher abweisend, skeptisch und kritisch. Und dann spricht Jesus ihn plötzlich mit seinem Namen an und lobt ihn dafür, dass er so ein geradliniger Kerl ist. Und Nathanael fragt, woher kennst du mich? Ich weiß nicht, ob er das bezogen hat auf seinen Namen oder auf die tolle Gradlinigkeit, die ihn wohl auszeichnet. Aber Jesus antwortet darauf, und jetzt wird es interessant, er antwortet darauf, noch bevor Philippus dich angesprochen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum sitzen gesehen. Ich habe dich unter dem Feigenbaum sitzen sehen und wir alle große Fragezeichen, was soll das bedeuten? Aber Nathanael wusste, was es bedeutet. Und Nathanael antwortet darauf, der gerade noch so kritisch war, antwortet und sagt, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Retter, der versprochene Messias. Und er ist im Johannesevangelium der Erste, der Jesus Sohn Gottes nennt. Ich habe keine Ahnung, was unter diesem ollen Feigenbaum passiert ist. Wir alle wissen es nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Und meine Vermutung ist, Nathanael saß unter diesem Feigenbaum und war völlig verzweifelt. Es war eine sehr dunkle Stunde seines Lebens, ein echter Tiefpunkt mit dem Gefühl der Gottverlassenheit. Vielleicht saß er unter diesem Feigenbaum und hat Gott angeschrien und gesagt, warum zeigst du dich mir nicht? Warum siehst du nicht mein Leid? Warum bist du so weit weg? Und ich sitze hier unter diesem Baum in der Wüste und habe nichts. Warum bist du so weit weg? Und jetzt sagt Jesus zu ihm, du hast es nicht gemerkt, aber ich habe dich gesehen, als du da saßt. Ich habe dich gesehen in deiner Verzweiflung. Ich habe dich gesehen in alledem, was dich so fertig gemacht hat. Ich habe dich gesehen. Und nur die Information, er hat mich wirklich gesehen, reicht für Nathanael für eine Kehrtwende in seinem Leben. Und in diesem Moment wird er Jünger Jesu. Und ich finde das so eine berührende Geschichte. sich auszumalen, was war wohl unter diesem Baum? Und ich kenne doch diese Situation, ich weiß doch, wie das ist, wenn du schreist und keine Antwort bekommst. Wenn du dich so verlassen fühlst von Menschen und Gott, wie wäre es, wenn Gott dich genau da sieht, so wie er Hagar gesehen hat? Also, was ist mit dir? Wo bist du ungesehen? Jesus sieht dich. Unser guter Gott vergisst dich nicht. Er sieht dich an. Da, wo du bist, so wie du bist. Und er kennt dich. Und er macht dir ein Angebot. Er macht dir das Angebot einer Beziehung, die tiefer geht als alles andere. Weil er mehr sieht als alle anderen. Eine Beziehung, die so tief ist, dass wir uns danach sehnen. Und ich sehne mich immer wieder neu danach, weil von meiner Seite aus diese Beziehung immer wieder gestört ist und immer wieder schwierig ist. Und neu zu überlegen, was mache ich unterm Feigenbaum und was ist, wenn Gott mich wirklich sieht, wie ich bin? Wenn seine Liebe zu mir kommt, wie wäre es, wenn in diesem Jahr Gottes Liebe zu mir kommt, weil er mich sieht? Wie wäre es, das Jahr 2023 zu beginnen mit dieser Botschaft und dieser immer wieder Neuigkeit für dein Leben? Gott sieht dich, denn er ist ein Gott, der dich sieht. Ich fordere dich heraus, dieses Jahr diese Beziehung neu zu suchen, denn er ist bereit, er sieht dich, er weiß schon Bescheid. Du darfst dich darauf einlassen, du darfst ihm vertrauen. Amen.